Vortrag über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit von Dr. Wolfgang Peter vom 4. November 2003. So, nächste Woche, dich betrifft es eh nicht, wird hier ausfallen, es wird nicht der Leseabend stattfinden, weil wir sind darauf gekommen, dass eigentlich dann nur zwei Personen anwesend sein werden. Es wird also einfach ausfallen und ansonsten bleibt alles folgende, wie es.
Unsere Anwesenheit
auch stattfinden. Genau. Müssen wir nicht diese heiligen Hallen bemühen. Gut.
Ja, die Frau Buschler lässt sich entschuldigen, ja, weil sie am Freitag geht ins Spital und jetzt hat sie erstens einmal gegessen mit dem sehr, sehr schlecht und jetzt hat sie auch noch die Vorbereitungen.
Das die Operation hat Aussicht, dass es besser wird nachher.
Diese Hüftoperation.
Also Hüftoperation hat auch
noch
ein sind wir im Themenkreis heute. Es ist sowieso immer sehr kleiner, macht nichts kleiner, aber intensiv. Wir haben uns vor 14 Tagen, ist es jetzt schon her, beschäftigt damit, wie sich das menschliche Leben in den nächsten Jahrtausenden gestalten wird. Und wir haben darüber gesprochen, dass vor allem die Fortpflanzungskräfte sich langsam erschöpfen werden. Dass also es auch so mit dem Bevölkerungswachstum nicht immer so weitergehen wird wie jetzt, sondern dass eigentlich der Menschheit nur mehr eine relativ sehr kurze Zeit zugemessen ist, in der sie in solchen physischen Körpern, wie wir sie heute haben, auf Erden herumwandert. Wir werden bis dahin schon noch einige Inkarnationen haben, da die Inkarnationsfolge jetzt relativ dicht geworden ist, also schon längst nicht mehr dem ursprünglichen kosmischen Maß entspricht. Das ursprüngliche kosmische Maß heißt zweimal etwa während einer Kulturperiode, einmal als Mann, einmal als Frau im Schnitt. Aber die Inkarnationsfolge ist jetzt also viel, viel dichter geworden. Es sind oft weniger als 100 Jahre zwischen den Inkarnationen, einfach weil auch der Zeitablauf eigentlich eine unheimliche Beschleunigung durchgemacht hat, in dem Sinne, dass die Veränderungen, die Entwicklung also ein sehr großes Tempo angenommen hat. Also was, man braucht ja nur von heute ein Jahrhundert zurückschauen, das ist eine ganz andere Welt eigentlich schon, wenn man das vergleicht mit der ägyptischen Zeit, 1000, 2000 Jahre ist praktisch keine Änderung in der ganzen Kultur vorhanden, keine wesentliche. Heute sind oft in Jahrzehnten wesentliche Änderungen vorhanden. Also es wird sich das sehr zusammendrängen. Das heißt natürlich auch, dass das Schicksal für die Menschen, naja, immer intensiver, immer schwieriger werden wird, weil alles das, was an Karma noch abzutragen ist aus der Vergangenheit oder auch was wir jetzt noch anrichten, es ist ja nicht so, dass wir nicht heute auch noch hier und da was anrichten, das alles muss abgetragen werden bis zu diesem 6., 7. Jahrtausend etwa, von dem Rudolf Steiner spricht, denn die Voraussetzung, um überhaupt dieses Erdenleben, wie wir es kennen, verlassen zu können, für immer verlassen zu können, ist, dass auch alles irdische Karma ausgeglichen ist. Das heißt, wir blicken einer Zukunft entgegen, die an den Menschen sehr hohe moralische Anforderungen stellen wird. Und wenn man sich so heute in der Welt umschaut, denkt man sich, naja, wie wird denn das gehen? Aber das ist auch eine gewisse Übergangsphase, nämlich eine Herauslösung aus den alten Traditionen, wo eben noch nicht der einzelne Mensch wirklich aus ganz eigener moralischer Intuition heraus seinen moralischen Weg gefunden hat, sondern wo das einfach Eingebung war, die die Priester hatten, die Könige, die Volksführer hatten und dann als Gesetz in der verschiedensten Form an die Menschen weitergegeben haben und die sich mehr oder weniger in das eingefügt haben. Aber das war nicht etwas, was der Einzelne schon ganz klar und bewusst als Recht oder Unrecht erkannt hat. Auch im alten Judentum noch nicht, also wo das Gesetz sehr wichtig war und wo man es eben gelernt hat und auch heute ja noch sehr stark lernt, also in den Tora-Schulen und so, ist eben im Grunde Studium der göttlichen Gesetze, nach denen sich der Mensch zu errichten hat, aber es ist nicht etwas, wo der einzelne Mensch jetzt zur moralischen Intuition angeleitet wird. Das heißt, wo er selber aus sich heraus die Gesetze findet, neue zusätzliche Gesetze findet, das wird nämlich in Zukunft immer wichtiger werden. Es werden nicht die alten Gesetze aufgehoben, aber sie reichen nicht aus für die Zukunft. Es wird also noch viel höhere moralische Anforderungen geben. Die 10 Gebote werden bestehen bleiben, aber es wird sich das Ganze noch viel verfeinern müssen. Und vieles, was man heute noch als sehr, sehr wenig schlimmes Vergehen ansieht, also wo man sehr lässlich sein kann, das wird in Zukunft durchaus als schwerwiegend betrachtet werden müssen. Wir müssen also auch die kleinsten Facetten sozusagen auspolieren. Das nützt uns nichts. Alles das, was uns an das unmittelbare irdische Dasein bindet, schuldhaft bindet, wenn Sie so wollen, das muss hier auf Erden zuerst ausgeglichen werden. Und bis ins 6., 7. Jahrtausend, also 4, 5 Jahrtausende von uns aus noch gesehen, das ist eine verdammt kurze Zeit, wenn man so menschheitsgeschichtlich betrachtet. Wollen wir uns heute ein bisschen ansehen, wie sich die Menschheit diesem Zustand nähern wird und wie vor allem dann das Leben der Menschheit in dieser Übergangsphase sein wird, bis es dann endgültig eine Phase eintritt, wo der Mensch nicht mehr in so einem irdischen Körper wohnen wird und wie dann sein Dasein ausschauen wird. Wir haben ja das letzte Mal das schon ganz kurz, ich kann das vielleicht noch einmal kurz vorlesen, wie das Rudolf Steiner beschrieben hat. Also es wird der Mensch zwar dann noch, ja, aber wenn die Menschheit wirklich das ergreift, was in ihren besten Entwicklungsmöglichkeiten liegt, so kommt etwa im 6. Jahrtausend diese Menschheit zum Irdischen in eine Beziehung, die für weitere 2,5 Jahrtausende so ist, dass der Mensch zwar noch mit der Erde ein Verhältnis haben wird, aber ein Verhältnis, das sich nicht mehr darin ausdrückt, dass physische Kinder geboren werden. Der Mensch wird gewissermaßen als Geist-Seelenwesen, um es anschaulich auszudrücken, will ich sagen, in den Wolken, im Regen, in Blitz und Donner rumoren in den irdischen Angelegenheiten. Er wird gewissermaßen die Naturerscheinungen durchvibrieren. Und in einer noch späteren Zeit wird das Verhältnis zum Irdischen noch geistiger werden. Jetzt ist das natürlich so für unser heutiges Vorstellungsvermögen schon ein bisschen sehr, sehr weit weg irgendwo und schwer vorzustellen. Richtig, ganz genau. Der Mensch wird also in eine Lebensweise hineinkommen, die ähnlich der ist, wie sie heute die Toten haben. Die Toten also vor allem in der ersten Zeit, wenn sie hinübergegangen sind, leben eigentlich genau in diesen Naturerscheinungen drinnen, wirken auch durch sie. Also sehr wichtig für das Verständnis, wie der Mensch dann leben wird, ist einmal, dass man sich sehr bewusst macht, wie der Mensch das Leben nach dem Tod verbringt. Es wird allerdings ein bisschen anders sein, es wird eine noch stärkere Erdbezogenheit da sein, als sie jetzt bei dem Toten da ist. Er wird also noch mehr Beziehung zum Irdischen haben, weil jetzt so nach dem Tod ist eigentlich die Loslösung von der Erde, geht relativ schnell eigentlich vonstatten. Und da ist der Mensch zwar dann etwa während der Kamaloka-Zeit noch sehr beschäftigt, zwar mit der Rückschau auf das vergangene Erdenleben, aber nicht mehr so bewusst mit den irdischen Angelegenheiten, die sich da unten abspielen. Also es ist eine Bewusstseinsfrage vor allem. Es wird sich das Bewusstsein so ändern, dass er ein stärkeres Bewusstsein von dem haben wird, was sich hier in der irdischen Natur vor allem abspielt. Und er wird auch in das bewusster hineinwirken. Jetzt nach dem Tod wirkt er auch hinein, aber meistens nicht so bewusst. die meisten Menschen zumindest noch nicht so bewusst. Es wird aber eine gewisse Übergangsphase geben. Es wird also bei den meisten Menschen zumindest nicht so sein, dass sie jetzt ein letztes Leben leben, das so in etwa noch so ist wie unseres, und dann leben sie also so etwa wie heute die Menschen nach dem Tode leben. Sondern es wird auch eine gewisse Übergangsphase geben, wo das Ich den Körper nicht mehr wirklich bewohnen wird, sondern mehr von außen ergreifen wird, wo aber durchaus noch ein physischer Körper, der zumindest sehr ähnlich unserem ist, noch da ist. Etwas, wie es in früheren Zeiten ja auch der Fall war, ist, dass ich noch nicht ganz Besitz ergriffen hatte vom Körper. Also etwa in der lemurischen Zeit war das Ich eigentlich noch ganz außerhalb des Körpers. Da ist es mehr oder minder darüber geschwebt. Ein Selbstbewusstsein gab es damals nicht. Auch in der atlantischen Zeit war das Ich noch lange nicht wirklich in den Körper eingezogen, sondern war zum größten Teil noch außerhalb. Im Grunde ja erst mit dem Mysterium von Golgatha beginnt es so richtig einzuziehen, und man muss wirklich sagen, beginnt. Also bei den meisten Menschen ist es heute noch nicht ganz drinnen. Und jetzt sind wir schon wieder anfangen, uns heraufzulösen. Also das ist aber gar nicht so paradox. Wenn Sie nehmen, der Christus war der Erste, der uns das vorgelebt hat, dass zwar etwas, was viel höher als ein menschliches Ich ist, aber doch eben auch Ich ist, vollständig eingezogen ist in einen physischen Körper. Und Sie wissen, dass der Christus in dem Jesus während dieser etwa 3 Jahre gelebt hat, von der Jordantaufe bis zu dem Mysterium von Golgatha. Und der Moment der tiefsten Inkarnation ist eigentlich zugleich der Todesmoment. Bis dahin läuft der Prozess, wo der Christus Besitz ergreift von dem Körper des Jesus. Und eigentlich im Moment des Todes ist dieser Prozess abgeschlossen. Erst. Also das ist eigentlich ein Augenblick, in dem der Körper voll und ganz ergriffen wird, voll und ganz durchgeistigt wird. Und so ist es auch heute, dass also viele Menschen noch immer nicht ganz Besitz ergriffen haben von ihrem Körper, und trotzdem aber schon jetzt die Perspektive ist, sich wieder herauszulösen. Und die entscheidenden Schritte werden sich dann in der letzten Inkarnation abspielen. In der letzten Inkarnation wird es so sein, dass eigentlich da erst die Menschen ganz Besitz ergriffen haben vom Körper und dann aber auch die Möglichkeit bekommen, sich herauszulösen. Das wird also in einem und demselben Leben passieren. Also es wird nicht so sein, dass jetzt haben wir Besitz ergriffen, dann leben wir halt noch, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 10 Inkarnationen, so, weiß ich nicht, was wir da dann tun, und dann lösen wir uns wieder, sondern es wird in einem Leben und eben in dem letzten Erdenleben im gewohnten Sinne, werden wir voll und ganz Besitz ergreifen vom Körper und dann voll und ganz davon Abschied nehmen, von diesem Dasein. Es wird aber dieses noch nicht ganz, oder zumindest nicht während des ganzen Lebens noch nicht ganz im Körper sein, andere Formen annehmen. Es wird bewusstere Formen annehmen. Wir haben das heute, eben weil wir noch nicht ganz Besitz ergriffen haben, auch, und in manchen Momenten sogar besonders stark. Ich meine, das kennt jeder, die Sprache kennt es auch, wir sagen manchmal, na, heute fühle ich mich so ganz daneben, heute stehe ich neben mir selber. Es ist ja im Grunde nichts anderes, als das Ich ist nicht ganz drinnen. Es ist wirklich etwas daneben. Und schaut sich so ein bisschen von außen zu, wie da der Körper irgendwas tut, und nur wir haben eben noch nicht, wir fühlen uns dann etwas gedämpft immer in diesem Zustand. Das ist nicht der Zustand, wo man so besonders wach und hell und klar fühlen, sondern eher etwas gedämpft, weil eben unser Ich noch nicht ganz gelernt hat, das Selbstbewusstsein zu behalten, wenn es herausgerückt ist aus dem Körper. In alten Zeiten war das der Zustand, wo die Menschen dann hellsichtige Eingebungen hatten, die aber völlig unfrei waren. In Zukunft wird das immer mehr mit Selbstbewusstsein begleitet sein, einerseits mit einem Einblick in die geistige Welt verbunden, andererseits aber mit einem mehr oder minder von außen, in gewisser Weise von außen auf den Körper blicken. Wie es Naja, in Extremsituationen kann es manchmal vorkommen, Sie kennen solche Schilderungen sicher auch, wenn Menschen, die sehr nahe an die Schwelle des Todes kommen, etwa durch einen Unfall, also wo das sehr plötzlich geschieht, wo sie dann das Gefühl haben, jetzt schwebe ich da irgendwie über meinem Körper und blicke wie mit physischen Augen hinunter auf den Körper und sehe ihn von außen. Also sogenannte außerkörperliche Erfahrungen. Ja. Mhm. Ja. Aha. Ja, ja. Ist richtig, ja, ja. Ist richtig, ja. Das stimmt, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Aha. Ja, es ist interessant, ne? Ja, ja, ja. So, ja, ja.
Ja, ja, sicher, dass es die Seele
gibt und
dass
es ja.
sozusagen göttliche Bestimmung gibt und keine
Ahnung. Ja, ja. Ja. Ist schon erstaunlich, ja, ja, durchaus. Durchaus. Na, es kommt durchaus immer wieder vor. Es kommt interessanterweise auch gerade in Amerika sehr häufig vor. Weil, warum? Weil gerade dort der Körper noch stärker physisch geworden ist als bei uns und das Geistige dort dadurch viel lockerer noch gebunden ist und eigentlich viel leichter herausgehen kann. Also so materialistisch sie einerseits sind, so sehr ist die Lockerung dort vorbereitet. Rudolf Steiner sagt sogar, ja gerade das materialistische Denken hat auch mit einer gewissen Lockerung zu tun. Ich bin jetzt heraus mit meinem Geistigen und schaue auf etwas fast Totes zurück. Und das gibt mir so unbewusstes Gefühl, naja, alles was ich sehen kann, ist was Totes eigentlich. Weil wenn ich voll mit dem Geistigen drinnen lebe, komme ich auf die Idee gar nicht. Es wird auch dort immer wieder, gerade in Amerika, von vielen Menschen geschildert, dass sie außerkörperliche Erfahrungen haben, auch ohne unmittelbar an die Schwelle des Todes gekommen zu sein. Also es ist nicht, ist einer der Wege, wo das sehr leicht passieren kann, aber bei manchen Menschen passiert das einfach. Man kann es auch trainieren, also es ist eine Frage, ob das unbedingt zu empfehlen ist, aber es ist natürlich schon ein sehr eigenartiges Erlebnis. Aber es kommt immer wieder vor und es hat unter Umständen auch Gefahren, ähnliche Gefahren, wie es bei der Einweihung war in Ägypten etwa, wo man die Menschen in den Todesschlaf versetzt hat, hat man nämlich auch etwas Ähnliches provoziert. Und es hebt sich dann nämlich nicht nur das Ich heraus, sehr gerne, sondern auch der Astralleib und der Lebensleib, zumindest teilweise. Und das ist dann immer sehr problematisch. Wer das hellsichtig sehen kann, schildert dann immer, dass der Körper, der unten liegen bleibt, noch durch so eine Art Silberschnur oder Perlenschnur, wird es auch genannt, verbunden bleiben muss mit dem, was herausgegangen ist. Also es muss eine Verbindung noch da bleiben. Es darf nicht wirklich nur ein rein physischer Körper zurückbleiben, sondern dann ist er wirklich tot. Also wenn diese Schnur sozusagen reißt, diese Perlenschnur, dann tritt der Tod ein. Und eben bei den Menschen, die das so durch Todesnähe erleben, ist aber eben diese Schnur noch nicht gerissen. Man kann sich fragen, wieso sie wie mit physischen Augen eigentlich herunterblicken können. Das ist eine gute Frage, weil die physischen Augen liegen jetzt da unten und ich schaue von oben. Aber der Wahrnehmungsvorgang selber wird sehr wesentlich mitbewirkt durch den Ätherleib. Und er wird nur durch die physischen Organe, die er selber ja bildet, und in eine gewisse Gewohnheit einverwoben und eigentlich nimmt aber das Ätherische wahr und das übermittelt dann dem Seelischen. Und man kann also durchaus auch mit dem Ätherischen wahrnehmen und das heißt die Voraussetzung, dass man den Körper von außen sehen kann, das ist ein Teil des Körperlichen und zwar gerade der obere Bereich, wo die Sinnesorgane zentriert sind, dass sich das herausgehoben hat, aber noch diese Bilde, Gewohnheiten, die es im physischen Leib hat, beibehalten hat. Das geht über eine gewisse Zeit, nicht nie über einen sehr langen Zeitraum. Also nach dem Tod, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die also während der 3 Tage nach dem Tod, wo man sich dieses Lebenspanorama vor sich hat, teilweise auch noch die physische Welt sehen können und miterleben können. In der Regel nach 3 Tagen verliert sich das, weil der Ätherleib sich beginnt auszudehnen und jetzt nicht mehr blickt nach den irdischen Kräften, sondern sich verbindet mit den kosmischen Kräften und jetzt diese kosmischen Gewohnheiten annimmt und dadurch die irdischen verliert. Und damit hört die Möglichkeit einer sinnlichen Wahrnehmung auf. Es gibt allerdings auch Fälle, in heutigen Zeiten sogar häufiger, wo Menschen in ihrer Entwicklung so gehemmt sind, dass der Aufstieg ins Geistige selbst also für dieses Ausdehnen des Ätherischen sehr lange dauert. Und dass sehr lange der Ätherleib noch die physische Form behält oder die dem physischen angepasste Form behält und dass diese Menschen dann noch sehr lange eine gewisse schemenhafte Wahrnehmung der irdischen Welt haben. Das kann so weit gehen, dass sie längere Zeit oft nicht wissen, dass sie gestorben sind. Sie sind erstens in einem etwas gedämpften Zustand, das ist also nicht ein vollwacher Zustand, und sie schweben so irgendwie zwischen hier und dort, so zwischen beiden Welten irgendwo. Und es ist problematisch, weil sie, solange das nicht aufgelöst ist, dieser Zustand, können sie nicht diesen Aufstieg durch die geistige Welt durchmachen. Und es ist zweitens problematisch auch für die Zurückgebliebenen, vor allem die, mit denen er im Leben zu tun hatte, weil diese Toten dann dazu neigen, wie soll man sagen, diese Menschen, die hier sind, besessen zu machen von sich. Sie wollen eigentlich sozusagen noch ein Erdenleben leben, haben aber einen physischen Körper haben sie nicht und versuchen jetzt, das mit einem Stellvertreter sozusagen zu machen, indem sie sich also mit dem sehr stark verbinden. Das ist nie ganz bewusst, weder dem, der hier lebt, noch dem, der hinübergegangen ist. Und das sind meistens keine sehr fruchtbaren Beziehungen, für beide nicht. Sind im Grunde die Gespenster, ja, natürlich. Sind im Grunde die Gespenster, also es steckt was Reales dahinter, nur es ist natürlich nicht ein Nebel oder sowas, aber es gibt das durchaus. Und gerade in unserer Zeit, also in der Zeit des Materialismus im Großen, da kommen ja auch die Gespenstergeschichten eigentlich auf, weil die frühere Geisterwahrnehmung ist ganz was anderes. Aber dass es so wirklich Gespenster sind und dass man es so beschreibt, das hängt mit dem Materialismus zusammen, weil Menschen, die sehr stark materialistisch gesinnt sind und in ihrem Denken sehr materialistisch sind, das Denken, womit lebt es aber? Mit den Kräften des Ätherleibes. Weil unsere Gedankenkräfte sind eigentlich ein schwaches Spiegelbild der Bildekräfte im Ätherleib. Das ist es. Im Grunde nichts anderes. Also wenn wir über eine Pflanze nachdenken, können uns Gedanken darüber machen, dann eigentlich deswegen, weil in uns auch die Bildekräfte der Pflanze leben. Goethe kann sich dann sogar als Urpflanze anschaulich machen. Die anderen können uns nur sehr abstrakte Gedanken machen. Dann ist es nur ein Schatten dieser Bildekräfte. Also es sind eigentlich dem Denken sehr verwandte Kräfte. Unser Gedanke ist nur verdünntes Ätherisches oder im Spiegel gesehenes Ätherisches, im Spiegel des physischen Gehirns gesehenes Ätherisches. Und wenn man dem sehr starke materialistische Formen einprägt, dann hat das so eine Art, ja, man könnte fast sagen, Mumifizierung, jetzt nicht des physischen Leibes, sondern des Ätherleibes zur Folge. Das heißt, er will seine Form nicht auflösen. Er will nicht dem Kosmos verwandt werden. Er will diese zusammengedrängten Formen bewahren, wie sie nur fürs Irdische hier gültig sind. Und gerade diese Menschen haben es dann nach dem Tod also sehr schwer, dass sich der Ätherleib auflöst und dass eigentlich diese Befreiung stattfindet, dass die Seele und das Ich dann in den Kosmos entlassen werden langsam. Das ist also ein schweres Schicksal für den Toten. obwohl er es, wie gesagt, nur in einem sehr gedämpften Zustand miterlebt. Und es ist problematisch für die Zurückgebliebenen hier. Also besonders Menschen, die dann nicht ein sehr starkes Ich entwickelt haben. Und die etwa sich in falscher Trauer zum Beispiel verlieren. Falsche Trauer ist, wo man also nicht auch den Aspekt sieht, dass für den Toten das Hinübergehen ja eigentlich etwas Schönes ist und sein sollte und dass man eigentlich die Aufgabe hätte, ihm zu helfen, dass er sich lösen kann. Also etwa, wenn man weiß, der Mensch, der jetzt gestorben ist, war aber ein sehr starker Materialist, er wird es schwer haben nach dem Tod, dann muss ich ihm eigentlich helfen bei diesem Lösungsprozess, indem ich ihm gerade geistige Gedanken schicke, nicht bloß materielle. Wenn ich aber mehr, dann hängt er, wieso bist du weggegangen und ich will dich eigentlich noch hier haben, hier auf, mitten auf Erden, dann, was am Anfang natürlich verständlich ist, ist klar, aber wenn man das nicht irgendwann bewältigt, dann hängt man sich noch zusätzlich wie ein Bleigewicht an den einerseits und andererseits findet er dadurch sehr, sehr leicht ein Tor, um den Zurückgebliebenen von sich besessen zu machen. Vor allem, wenn das Ich nicht wirklich sehr selbstbewusst ist. Aber wenn es das ist, dann hat es eh geistige Gedanken. Dann braucht man sich eh keine Sorge machen. Weil das Ich kann nicht sehr selbstbewusst sein, wenn es sich nicht als Geist begreift. Also wenn es sich so als ein Haufen Atome begreift, kann es nicht sehr stark sein. Da glaubt es bloß, also alles, was ich mit Händen greifen kann, so muss mein Ich auch sein. Sonst glaube ich es nicht. Also, Das spielt eben in der heutigen Zeit eine große Rolle, durchaus. Also vieles, was herumgeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, ist nicht immer heilsam. Wichtig wäre eine gesunde, geistige Verbindung mit dem Toten, wo man ihnen hilft, sich in den Kosmos zu lösen und gerade von ihnen jetzt viel reifere geistige Gedanken zurückbekommt, als wir sie hier bilden können. Es ist ja so, dass jeder Mensch, so geistig er entwickelt auch sein mag, die Gedanken, die er hier im Leben bildet, erreichen nicht an das heran, was er drüben erst daraus machen kann. Es ist hier immer unvollendet. Und der wirkliche Kern des Geistigen, das findet er drüben. Und es sind aber durchaus Gedanken, ja meistens, die aber noch trotzdem einen starken Bezug zum Erdenleben haben, nämlich wie das Geistige hier eingreifen kann ins Erdenleben, die also für uns sehr wichtig eigentlich sind. Und da ist es dann sehr wichtig, dass auch Menschen da sind, die diese Gedanken aufnehmen können, die sich inspirieren lassen können durch diese Gedanken. Weil wir auch ja jetzt vor kurzem darüber gesprochen haben, dass wir in den Übergang kommen müssen vom bloß logisch-aristotelischen Denken zu einer platonischen Ideenschau in neuer Form, das heißt zu einer geistigen Wahrnehmung wieder, zu einer geistigen Inspiration, denn platonische Ideenwahrnehmung heißt nichts anderes, dass ich nicht jetzt selber den Gedanken bilde, sondern dass ich den Gedanken wahrnehme, als Inspiration zunächst, war nicht als Imagination schon, also nicht Hellsichtigkeit, aber als Inspiration wahrnehme. Durchaus in Gedankenform. Und dass ich mir aber auch bewusst bin, des Unterschiedes, aha, jetzt bilde ich mir selber einen Gedanken, bin ja auch ein geistiges Wesen, bilde in mir, und aha, aber das ist die Wahrnehmung eines geistigen Gedankens, den ein anderes geistiges Wesen gebildet hat. Zum Beispiel ein Toter. Denn das sind immer die nächsten geistigen Wesen, die uns am allernächsten stehen. Wir müssen nicht immer gleich nach den höchsten Hierarchien greifen, sondern zunächst sind es die Toten, die hinübergegangen sind. Das sind die, mit denen wir am unmittelbarsten Kontakt haben könnten. Diese Beziehung zwischen den Lebenden und den Toten wird überhaupt viel stärker werden. Das ist klar, wenn die Entwicklung der Menschheit dorthin geht, dass wir eigentlich in ein Dasein hinübergehen sollen, das dem Leben nach dem Tode ähnlich ist, es wird immer mehr die Grenze verschwinden, sozusagen zwischen dem Leben hier und dem Leben drüben. Es wird also immer offener, der Blick, zumindest für die Menschen, die sich geistig entwickeln, immer offener auch werden für das Leben der Toten drüben, zumindest für die erste Zeit, die sie hinübergegangen sind. Sodass also wirklich eine Gemeinschaft der Lebenden und Toten, und so eine bewusste Gemeinschaft der Lebenden und Toten entstehen wird. Auch das wird also ganz wichtig sein in den nächsten Jahrhunderten schon, in den nächsten Jahrtausenden sowieso. Und dann wird es uns viel selbstverständlicher noch erscheinen, dass der Mensch einmal in so einem Zustand leben kann wie jetzt nach dem Tode. Das wird er schon während des Lebens bewusst haben, mithaben. Und zu gleicher Zeit wird er eben auch immer mehr von außen auf seinen Körper blicken können, ihn sozusagen von außen lenken können, könnte man sagen. Da spielt interessanterweise schon auch mit dieser Möglichkeit, oder es ist ein Abbild dieses Prozesses, dass heute der physische Körper des Menschen durch die Medizin immer mehr so bearbeitet wird, dass Teile des Organismus durch etwa künstliche Teile ersetzt werden, dass es sowas wie Organtransplantationen und dergleichen gibt. Das wäre früher nicht möglich gewesen. Nicht nur, wenn man die medizintechnischen Möglichkeiten nicht hatte, sondern selbst mit einem alten Ägypter hätte man das nicht machen können. Selbst mit unserer heutigen Medizin hätte man das nicht machen können. Weil da das Geistige noch viel, viel intensiver mit dem Körperlichen verbunden war, nämlich gerade in den Lebensorganen. Nicht in den oberen noch, da war das Ich noch ziemlich außerhalb, aber dafür sehr stark in den Lebensorganen. Da war sehr intensiv verbunden. Naja, bei Tieren ist es wieder eine etwas andere Sache, weil da das Geistige überhaupt außerhalb ist, die Gruppenseele ist außerhalb und das Tier ist eben nicht so individualisiert, dass bei Menschen die Transplantation in früheren Zeiten überhaupt nicht funktioniert hätte, lag eben daran, dass gerade diese Ich-Kräfte, sie sind eingezogen in den Körper, aber zuerst in die unteren Organe. Das heißt, sie haben begonnen, da unten das innere Leben zu ergreifen, sich damit zu verbinden und das aus dem Geistigen zu schaffen. Und da ist eine sehr intensive Verbindung. Und außen war es aber noch, also im Kopfbereich, im Sinnesbereich, noch relativ weit außerhalb. Da unten konnte allerdings noch kein Selbstbewusstsein entstehen damit. Das war mit einem sehr dumpfen Bewusstsein verbunden. Das Selbstbewusstsein entsteht eben erst da, wenn das Ich in die Sinnesorgane ganz stark einsteigt. Das war noch in der atlantischen Zeit nicht der Fall, das war im Grunde selbst in der ägyptischen Zeit noch nicht so hundertprozentig da und beginnt dann gerade bei den Griechen sehr stark. Die Griechen sind dafür Menschen, die sehr stark in der sinnlichen Welt leben, mit einer ungeheuren Freude und Lust auch in der sinnlichen Welt leben, ohne deswegen aber das Geistige zu verleugnen, das sie eben auch noch spüren. Aber sie sind eigentlich die, die am stärksten in die Sinnesorgane einsteigen. Für den Griechen ist alles sinnlich eigentlich. Das Geistige wird auch gerade bei den Griechen am allerstärksten in sinnlichen Bildern dargestellt. Da ist also ein sehr intensives Erleben und die Zeit später, gerade mit Beginn der Neuzeit überhaupt, da beginnt sich das Ich schon wieder gerade aus den Sinnesorganen zurückzuziehen. Wir sind heute eigentlich gar nicht so wach in den Sinnen. Wir sind gar nicht so besonders wach in den Sinnen. Wir neigen eher dazu, wach zu sein im Intellekt. Da spinnen wir uns ein in unsere Spinnereien und in dem sind wir sehr wach und in die Sinneswelt schauen wir so, ja, Blick genügt, ja, wir haben schnell erfasst das Wesentliche. Aber so wirklich die Details aufzunehmen, das fällt schon unheimlich schwer. Und je intellektueller ein Mensch ist, umso schwerer. Ich erzähle das eh oft, wie das ist, wenn man es mit den Physiklehrern dann goetheanistische Naturwissenschaft betreibt. Sie sehen die Dinge einfach nicht. Und sie glauben es nicht. Das, was sie sehen, glauben es nicht. Weil die Theorie sagt doch irgendwas anderes. Ja, und das ist so alles so unscharf und nicht greifbar. Es ist so schwer vorstellbar, dass man was vor der Nase liegt, man nicht sehen könnte, aber es ist so. Bei vielen Dingen sehen wir es nicht. Das ist so, wie wenn der Botaniker, der durch die Natur geht, der sieht nicht nur irgendwelche Pflanzen, sondern der sieht genau, welche es ist. Der sieht nicht nur irgendeine Tanne, sondern sieht genau, welcher Unterart das angehört und so weiter. Sieht genau, welche Krankheit das hat. Auf einen Blick unter Umständen, wenn er geübt ist in dem. Und wir sehen das gar nicht. Wir haben dieselben Dinge vor Augen, wir sehen es nicht, wir erkennen es nicht. Das heißt, wir sehen es nicht bewusst. Unbewusst sehr wohl, aber nicht bewusst mit dem Ich dabei. Weil dann würden wir es erkennen. Immer wenn das Ich dabei ist, ist auch das Erkennen im Wahrnehmen drinnen. Wenn wir nur die reine Wahrnehmung hätten, ohne jegliches Erkennen, dann wird das alles in einen völlig undefinierten Nebel zerfließen. Das reine Wahrnehmen ist eigentlich so ein Grenzzustand, an dem wir fast gar nicht herankommen können, weil ein bisschen ist immer das Ich dabei und ein bisschen was erkennen wir immer. Zumindest erkennen wir, dass das irgendein Blattl ist oder dass das wenigstens grün ist, irgend sowas erkennen wir. Und also damals eben in der ägyptischen Zeit war das Ich also unbewusst mit den unteren Organen sehr stark verbunden und da hätte man nicht transplantieren können. Oder auch nicht das ersetzen können durch irgendetwas Künstliches. Das hätte im Wesentlichen nicht funktioniert, bei den Gliedmaßen noch am ehesten, aber bei irgendwelchen wichtigeren Teilen nicht. Ich meine, wenn man denkt, es gibt ja heute schon diese Versuche mit künstlichen Herzen und so, also wo Menschen tatsächlich eine Zeit lang damit überleben. Also es ist ja unglaublich, aber wieso wirklich, das ist eine Pumpe, nichts anderes, was dann da drinnen ist, eine elektrisch betriebene Pumpe. Und der Mensch überlebt trotzdem eine gewisse Zeit, ich meine, mit welchen Folgen und so weiter ist ein anderes Kapitel, aber das wäre noch vor kurzer Zeit undenkbar gewesen, dass das ein Mensch überhaupt aushält. Auch bei ausgereiftester Technik. Und die Medizintechnik ist aber heute auf dem Weg, immer mehr im Körper was ersetzen zu können, aber Voraussetzung ist eben, weil das Geistige des Menschen, das Ich, dabei ist, sich zu lösen, schon auf eine Art. Das widerspricht nicht dem, dass der Moment, wo wir den Körper voll ergreifen werden und uns zugleich lösen werden, der im letzten Leben ist. Scheint es ein Widerspruch zu sein. Wir lösen uns jetzt schon und trotzdem sind wir noch gar nicht ganz drinnen gewesen. Es ist eigentlich so ein rhythmischer Prozess des Lösens und ergreifen können. Es geht darum, dass dieses volle Ergreifen des Körpers, das wird ein Augenblick sein. Das wird ein einziger Augenblick sein und das wird nämlich der Todesmoment im letzten Erdenleben sein. In dem Moment werden wir in einem Moment den ganzen Körper ergreifen können. Und das wird genügen. Da werden wir das sozusagen erleben, nacherleben, was der Christus auf Golgatha erlebt hat, in dieser Beziehung zumindest, in vieler anderer Beziehung, wenn wir noch nicht so weit sein, aber in dieser Beziehung werden wir das erleben. Aber das wird dieser eine Moment des Todes sein im letzten Erdenleben hier. Und bis dahin wird es so sein, dass der Mensch immer wieder mit neuen Anlaufen versuchen wird, einmal für einen Moment einzutauchen, ganz in den Körper, sich wieder herauszulösen. In einem rhythmischen Prozess. In alten Zeiten, also etwa in der ägyptischen Zeit, war das viel, viel stärker ruhend drinnen. Das war nicht so ein Hin- und Herpendeln. Es kommt also jetzt immer mehr die Zeit, wo der Mensch abwechselnd sozusagen daneben ist, neben sich selbst, und dann wieder ganz, ganz hineinfährt in den Körper. Und nur mit dem Unterschied zu dem heutigen Danebensein, das eben eine gewisse Dämpfung des Bewusstseins auch bedeutet, wird das immer wacher sein. Dann werden wir immer wieder auch in späteren Inkarnationen solche außerkörperlichen Erfahrungen erleben, nicht nur wenn wir gerade an die Schwelle des Todes gekommen sind, sondern es wird was sehr Natürliches sein. Dass wir einfach Momente haben, wo wir sehr deutlich außerhalb des Körpers sind. Und dann wieder stecken wir ganz drinnen. Wir werden das also sogar bis zu einem gewissen Grad in der Hand haben. Das wird nicht einfach passieren, sondern wir können das bewusst darauf Einfluss nehmen. Wie gesagt, es gibt auch heute schon durchaus Menschen, die das trainieren und die das auch zusammenbringen. Es gibt genug Berichte davon. Und die sind durchaus sehr übereinstimmend, auch mit dem, was in früheren Zeiten über sowas geschildert wurde. Also das gibt es heute schon. Das wird ein relativ normaler Zustand werden. Und wie es halt immer so ist, etwas, was beim ersten Mal, wenn man es erlebt, was vielleicht sehr schockierend ist, wenn man daran gewöhnt wird, ist das was ganz Alltägliches. Also das Leben wird sich sehr stark ändern in den nächsten Jahrhunderten schon. Das liegt alles also sehr, sehr, sehr nahe bei uns in Wirklichkeit. Solange das der Fall ist, werden wir also noch eine unmittelbare Beziehung zu einem umgrenzten irdischen Leib haben. Aber das wird auch eben aufhören im 6., 7. Jahrtausend. Es wird also keine neuen Geburten dann mehr geben und es wird keine neuen, umgrenzten physischen Körper geben. Aber der Mensch wird noch Beziehung zu den Erdelementen haben. Aber gerade nicht, und zwar mit Erdelementen meine ich jetzt die vier Elemente, wie sie auch die Griechen etwa nennen, also Erde, Wasser, Luft und Feuer. Und wir werden aber gerade dann zu dem Erdelement keine Beziehung mehr haben, sondern nur mehr zu Wasser, Luft und Feuer. Das Erdelement in seiner Natur ist eigentlich das, was unserem Körper das Umgrenzte gibt. Das Erdelement ist eigentlich das Begrenzende, das, was in einer gewissen abgegrenzten äußeren Form erscheint. Alles, was in einer abgegrenzten äußeren Form erscheint, dort habe ich es eigentlich mit dem Erdelement zu tun. Was also eine klar definierbare, also daher auch mit unserem rationalen Verstand erfassbar, was eine definierbare Form hat, eine äußere. Wenn ich Wasser hernehme, das hat eigentlich keine äußerlich definierbare Form. Es nimmt eigentlich die Form an, die ihm von außen aufgedrängt wird. Entweder indem es einem Gefäß ist, oder es nimmt eventuell dann noch die Kugelform an. Aus sich selbst. Das ist so noch der Übergang. Und die Kugelform ist eigentlich so die Urmutter aller geometrischen Formen, wenn man will. Die sind da drinnen zu einer Einheit verschmolzen. Das ist also so der letzte Rest noch. Die Tropfenform. Im schwerelosen Raum wäre sie eine ideale Kugel. Bei uns ist es durch die Schwere dann noch verzerrt irgendwie. Aber also da kommen wir an die Grenze. Beim Luftelement ist es dann noch stärker, da kennt es überhaupt keine Grenze und keine bestimmte Form. Das Luftige ballt sich auch nicht eigentlich wirklich zu einer Kugelform zusammen. Und übrigens, wenn wir sagen, beim Wasser die Kugelform, dann ist das zwar der Tropfen sichtbar für uns, aber wir müssen erstens denken, das ist nur in einem sehr engen Temperaturbereich überhaupt der Fall. Und wenn die Temperatur ein bisschen höher wird, selbst bevor es siedet, fängt es schon sehr stark zu verdampfen an. Und in Wirklichkeit, selbst wenn man es physikalisch erforscht, wo ist eigentlich die Oberfläche dieser Kugel, dieser Wasserkugel? Das ist eigentlich ein Dunstschleier, der immer dichter und dichter wird und irgendwo wird so dicht, dass es für unsere Augen eine Grenze bildet. Aber physikalisch ist es eigentlich ein gleitender Übergang in eine immer dünner werdende Dunstschicht. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass der Mensch dann nicht mehr in einem so definiert umgrenzten Körper wohnen wird, dann müssen wir uns ja bewusst sein, indem wir heute ja auch nicht nur aus dem Erdelement bestehen, sondern auch das Wasser in uns tragen, die Luft in uns tragen, die Wärme in uns tragen. Ja, für Wasser, Luft und Wärme in uns sind wir schon heute nicht so begrenzt. Die Luft, die wir einatmen, ist im nächsten Moment schon draußen. Und wieder andere herinnern, das ist nicht so, dass wir einfach die Luft so in unserer Körperform drinnen tragen. Das ist für einen Augenblick, nimmt sie diese Form an und dann verweht sie schon wieder. Und auch bei der Flüssigkeit ist es so, bei den Flüssigkeiten in uns. Auch da, wir atmen ja immer Feuchtigkeit auch aus mit dem Atem. Wir verdunsten es durch die Haut und so weiter. Also unser Wassermensch alleine erreicht schon über die Körpergrenzen hinaus. Der Luftmensch noch viel mehr und auch der Wärmemensch, der strahlt hinaus die Wärme. Also der kennt diese Grenzen eigentlich sowieso nicht. Also es passiert eigentlich dann nichts anderes, als dass diese feste physische Erdenform wegfällt und die flüssige Form, die Luftform, die Wärmeform überbleibt. Und wenn die nicht durch ein Gefäß zusammengehalten werden, fängt es halt an, sich zu verteilen. Also der Wassermensch wird dann nicht mehr in so einer geschlossenen Form ohne Gefäß bleiben, sondern wird einfach sich verteilen in der Welt. Er wird vielleicht sich in einen Bach sozusagen ergießen, oder er wird eigentlich leben in dem Strömen eines Baches oder in der Fläche eines Sees oder sonst etwas. Oder er wird mit den Dünsten verschweben, so wie wir das heute eigentlich teilweise eben auch tun. Unser Atem verschwebt in die Dünste draußen und die Dünste von draußen, wir nehmen sie herein. Wir tun das eigentlich heute alles auch, nur haben wir halt noch ein Gefäß dazu, ein festes. Das irdene Gefäß, das fällt dann weg. Der Rest bleibt sehr ähnlich. Wie gesagt, der Übergang wird dann eben so sein, dass es ein letztes Leben in einem irdenen Körper gibt, also mit dem Erdenelement, und die nächste, naja, Inkarnation kann man dann nicht mehr sagen, aber das nächste Leben nahe der Erde wird sich eben verkörpern in Wasser, Luft und Feuer, in diesen Elementen und nicht mehr im Erdelement. Das wird von einer Inkarnation auf die andere gehen, wobei man das dann nicht mehr als Inkarnation im eigentlichen Sinne bezeichnen kann. Also es wird nicht so sein, dass es dann so gegen 6., 7. Jahrtausend Menschen gibt, die immer, weiß ich nicht, durchsichtiger und transparenter sind. Sie werden schon noch bis zur letzten Erdeninkarnation in einem Leib sein, der ähnlich unserem noch ist. Der wird etwas feiner gebaut sein, aber der immer noch ähnlich unserem ist, und dann erscheint er eben in solcher Form nicht mehr auf der Erde. Also man darf sich nicht denken, dass dann so Nebelhauche herumgehen, sondern wenn wir dann uns im wässrigen, im luftigen, im feurigen verkörpern, dann wird es schon was sehr, sehr Verteiltes sein, etwas sehr Ausgebreitetes sein. Und wir werden dann eine Lebensform annehmen, die sehr ähnlich derer ist, wie sie die Engel heute haben. Die Engelwesen sind also die geistigen Wesen, die direkt über uns stehen, die nächste Hierarchie, und die leben eigentlich heute genauso. Es ist eben nicht so, dass die Engelwesenheiten nicht eine Beziehung zum Physischen hätten. Man kann in gewisser Weise sogar sagen, sie haben ein körperliches hier, aber eben nicht ein umgrenztes körperliches, eben weil sie keine Beziehung zum Erdelement haben. Das Erdelement hat dem Menschen die Möglichkeit gegeben, hier sein sehr starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln, indem er wirklich sein Geistiges einsperrt, sozusagen in dieses Gefäß für eine gewisse Zeit, und von da jetzt hinausblickt und sieht, ah, das ist alles nicht ich, was ich da draußen sehe. Selbst das Geistige, was ich vielleicht erlebe, dann ist nicht ich. Das sind andere geistige Wesenheiten. Dadurch erringt der Mensch ein Selbstbewusstsein, das noch viel stärker ist als das der Hierarchien über uns. Über das haben wir schon gesprochen. Gerade weil wir so tief bis in das feste Erdelement eingetaucht sind. Und das Erdelement in dieser Form gab es ja auch vorher nicht. Also auf den vorhergehenden planetarischen Entwicklungsstufen gab es das Erdelement nicht. Da gab es also für kein einziges geistiges Wesen überhaupt die Chance, in sowas einzutauchen. Etwa die Engel, die ihre Menschheitsentwicklung durchgemacht haben auf dem alten Mond, die konnten maximal sich bis ins Wässrige verkörpern, weil der Mond einfach mehr nicht hatte, ein Erdelement hatte er nicht, er hatte nur etwas fließend Flüssiges. Und so haben die Engel zwar auf dem Mond auch ein Ich entwickelt, aber es hat nicht diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, dass das menschliche Ich erwerben kann. Das Ich der Engel ist immer, erfüllt sich immer unmittelbar mit den Offenbarungen der ganzen geistigen Welt.
Ohne Sünden.
Genau, ohne Sünden, ja. Genau. Ein bisschen haben dann teilgenommen die luziferischen Wesen, die eine sehr starke Abspaltung durchgemacht haben. Und die dann während der Erdentwicklung ihre Ich-Entwicklung vollendet haben erst. Also die Vorbereitung war, dass sie auf dem Mond zurückgeblieben sind, nicht ihre volle Ich-Entwicklung dort durchgemacht haben. Also zumindest die unterste Hierarchie der luziferischen Wesen. Die sollten eigentlich auf dem Mond das Ich fertig entwickelt haben und jetzt dann Engel geworden sein. In manchen Aspekten sind sie es, dadurch haben sie teilweise sehr hohe geistige Fähigkeiten, in manchen sind sie es nicht. Eben weil, und zwar deswegen nicht, weil sie eingetaucht sind, zu stark eingetaucht sind in die starken astralischen Kräfte, die nach unten gebunden haben. Der Mond war eigentlich, dieses strömende Wasserelement war zugleich durchzogen von sehr starken astralen Kräften, die, wie soll ich sagen, die starke Neigung hatten, alles Geistige zu sich herunterzuziehen. Das ist eben einfach, der alte Mond war schon ein sehr starker Verdichtungszustand, zwar nicht im physischen bis zum Kristallinen herunter, im physischen nur bis zum Wässrigen, aber zugleich eine Verdichtung auch in der geistigen Welt, besonders für die astralischen Kräfte. Es ist also so etwas, ein eigenständiger oder halb eigenständiger Bereich entstanden bereits auf dem Mond, und mit dem haben sich diese luziferischen Wesen sehr stark verbunden und sich dadurch bis zu einem gewissen Grad losgerissen von der kosmisch-geistigen Welt, stärker als die anderen Engelwesen oder werdenden Engelwesen, die normale Entwicklung durchgemacht haben. Und daher sind die dann wirklich Engel geworden, sind als Engel in die Erdentwicklung jetzt eingetreten, und die luziferischen Wesen sind dazwischen geblieben. Sie haben nicht ihre Menschheitsentwicklung auf dem Mond vollendet ganz, dann könnten sie jetzt Engel sein, sondern sie stehen dazwischen. Und haben sich auch in alten Zeiten, namentlich in der lemurischen Zeit, noch in der atlantischen Zeit, bis hinein in die nachatlantische Zeit, die Möglichkeit gehabt, sich zu verkörpern, zu inkarnieren in Menschenleiber. Sie konnten zwar nicht selber eigentlich eigenständig so einen Menschenleib vorbereiten, aber sie konnten Besitz ergreifen davon. Sie konnten sich bis zu einem gewissen Grad inkarnieren. Daher etwa spricht man davon, dass im gelben, sogenannten gelben Kaiser in China, dass sich Luzifer da verkörpert hätte. Dass es also eine luziferische Verkörperung gab im zweiten, dritten Jahrtausend vor Christus in dem sagenhaften gelben Kaiser, von dem die chinesische Kultur dann ihren Ursprung genommen hat, die ja sehr stark aus dem Atlantischen noch herausschöpft. Und das ist richtig. Das ist richtig. Das heißt, dass da eine dieser luziferischen Wesenheiten die Möglichkeit gefunden hat, sich in, selbst in nachatlantischen Zeiten wirklich zu verkörpern in einem physischen Leib, wie wir ihn heute im Wesentlichen kennen. Denn der physische Leib damals war schon sehr ähnlich unserem, in manchen Feinheiten noch nicht, aber doch im Groben ähnlich, so dass man wirklich von einer Verkörperung, von einer Inkarnation sprechen kann. Denn im Grunde vorher in der atlantischen Zeit und in der lemurischen Zeit ist der Begriff Inkarnation noch so ein relativer, weil es nie annähernd volle Inkarnation ist, also nie etwas, wo wo nur der Schein eines Selbstbewusstseins stark genug da gewesen wäre. Aber gerade in der nachatlantischen Zeit kommt das immer stärker. Und es hat dann eben eines dieser luziferischen Wesenheiten wirklich eine physische Inkarnation zustande gebracht. Und das bedeutete für dieses luziferische Wesen natürlich eine ganz starke Steigerung des Selbstbewusstseins auf ihre Art. Das heißt also, die luziferischen Wesen sind im Grunde auf ihre Art selbstbewusster, als es die Engel sind. Also die Wesenheiten sind, die also regelrecht sich entwickelt haben. Aber der Preis dafür ist, dass sie also auch stärker den Kontakt zur wirklichen kosmisch-geistigen Welt verloren haben. Und dass sie eigentlich also so eine eigene geistige Welt bauen wollen, die aber nicht wirklich gesunde Substanz hat, nicht wirkliche Substanz hat, in die sie aber den Menschen hineinziehen wollen. Also auch da sieht man aber, dass das, was Mensch und Engel oder nicht ganz Engel gewordenes Wesen erleben, dass das alles sehr ähnlich ist, dass es da immer wieder Übergangsstufen gibt. Rudolf Steiner hat ja auch davon gesprochen, dass jetzt im dritten Jahrtausend, zu Beginn des dritten Jahrtausends, die Inkarnation Ahrimans stattfinden wird oder schon dabei ist, sich zu vollziehen, was das Wahrscheinlichste ist. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass das jetzt bereits passiert, dass also ein arimanisches Wesen von einem physischen Menschenleib Besitz ergreift und gerade dadurch auch für sein Selbstbewusstsein eine unglaubliche Stärkung erfährt. Das wird also, das bedeutet dadurch eine unglaubliche Stärkung auch für diese arimanischen Kräfte, weil sie etwas an geistigen Kräften aufnehmen können, was eben die ganzen Hierarchien darüber nicht haben. Eine Eigenständigkeit, eine Freiheit gegenüber der geistigen Welt, die die anderen eben nicht haben.
Dieses Buch, ja. Schaut Ziegler, ich muss das nur nach außen hören, meine Mutter,
ja.
Gestellt hat, da steht das alles drinnen.
Mhm.
Da ist der Jelzin drin und der,
ja, ja.
Der Freund, wie heißt der?
Der Putin.
Putin.
Ja, ja.
Das sind alles drinnen. Das ist ein Netz über die ganze Welt.
Ja, ja.
Also wenn man das liest, kann man depressiv werden.
Ja, ja.
Nein, das ist ein Aspekt.
Es ist ein Aspekt, es ist ein Aspekt.
Aber derzeit, ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist, dieser Jean Ziegler.
Aha.
Also ich habe ihn gehört in einem Interview,
ja.
Und habe gedacht, das ist anthroposophisch irgendwie angehaucht.
Mhm.
Aber dass der noch lebt,
es
da habe ich das Gefühl, er hat X Leben.
Ja, 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 ja.
Ich weiß nicht, ob das für ein Mensch ist. Er muss irrsinnig mutig sein.
Richtig, ja, ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den überleben lassen.
Ja, ja, es ist richtig, ja, ja.
Also der schreibt genau das.
Ja, ja.
Also
ja, ja.
Er sagt nicht arimanisch, aber er sagt, ja. Das steht auch drauf, nicht? Kapitalismus und organisiertes Verbrechen.
Mhm.
Er zeigt genau auf,
wie, ja, ja.
Die verschwinden.
Ja, ja.
Das ist unglaublich.
Ja, ja, ja. Ja, also diese Impulse werden immer stärker, das ist keine Frage. Aber es gibt eben auch die andere Perspektive, dass doch auch schon viele Menschen da sind, die sehr auf dem Sprung sind, diese geistige Entwicklung durchzumachen im positiven Sinne. Die gibt es durchaus auch. Das ist schon sehr stark da. Ich meine, die Anthroposophen schlafen halt immer ein bisschen über die ganze Geschichte. Das ist ein Jammer. Es wird sehr viel gequatscht und sehr viel wiedergekäut und verdreht dann in Wahrheit und gestritten darüber, wer es weniger verdreht hat oder mehr oder sonst was. Aber im Grunde ist es ein großes Schlafen. Ich meine, Rudolf Steiner hat ja ganz deutlich zum Beispiel gesagt, weil wir von den platonischen Ideenwahrnehmern auch gesprochen haben, Ende des 20. Jahrhunderts sollen also die Aristoteliker, also die mit dem logischen Verstand der Anthroposophie auffassen und die Gedankenwahrnehmung, inspirierte Gedankenwahrnehmung bereits haben, zusammenkommen. Wenn nicht, wird es für die Kultur sehr schlimme Folgen haben. Wir haben das Ende des 20. Jahrhunderts hinter uns, also man merkt nicht sehr viel bei den Anthroposophen, dass sie da die Platoniker dazugeschlagen hätten. Das ist, ich meine, wir haben vielleicht im Vorstand in Dorn noch einen Herrn von Plato, der sehr, da gibt es lustigerweise einen, der so heißt, aber der hat mit Platonismus nichts zu tun, gar nichts, nicht im geringsten. Also das ist eher so ein Dogmatiker, der also mehr so die Machtstruktur Dornachs erhalten will und so, das ist die Hauptbeschäftigung. Also das ist gerade so die Karikatur dessen, was es sein sollte. Also es geht darum, wenn wir dieses platonische Denken entfalten, dann ist es eigentlich eine Art, in einer gewissen Weise eine Art zu denken, wie eben auch die Engel denken. Die Engel haben eben die Gedankenwahrnehmung. Sie nehmen eigentlich die geistige Welt zunächst als Gedankenoffenbarung wahr. Sie haben nur eben im Vergleich zum Menschen, fehlt ihnen dieses logisch-aristotelische Element, durch das sie sich dem selbstständig gegenüberstellen können. Weil wir haben jetzt gelernt, logisch zu denken, selbst Gedanken zu entwickeln und können jetzt immer, oder sollten eben, wenn das kommt, unterscheiden können, das ist ein Gedanke, den ich gebildet habe, ich bin das geistige Wesen, das diesen Gedanken geformt hat. Und jetzt nehme ich wahr den Gedanken eines anderen geistigen Wesens. Zwischen dem müssen wir unterscheiden lernen. Und wenn Rudolf Steiner sagt, die Aristoteliker und die Platoniker müssen sich vereinigen, heißt das letztlich, in einem und demselben Menschen soll beide Möglichkeiten da sein. Die alten Platoniker hatten das Aristotelische nicht. Die hatten zwar Inspirationen, aber nicht die volle Selbstständigkeit dem gegenüber. Und was Aristoteles entwickelt hat, die hatten zwar schon langsam das eigene Denken, aber keine Gedankenwahrnehmung mehr. Also das ging zwei Wege. Wobei sich dieser Platonismus ja durchaus gehalten hat bis ins Ende des 12., Anfang des 13., ja, bis sogar Ende des 13. Jahrhunderts ungefähr. Gab es das noch. Wir werden dann in den nächsten Vorträgen ein bisschen darüber sprechen, weil ich dann ein bisschen auffrischen und ergänzen möchte, woher eigentlich wir Anthroposophen kommen, aus welchen geistigen Strömungen. Wir haben ja davon aus den Karma-Vorträgen schon einiges gehört, aber wir wollen uns das vielleicht noch einmal bewusster machen und ein bisschen schauen, wie diese geistigen Strömungen waren. Und da gab es eben mit der Schule von Chartres eine starke platonische Strömung, die eigentlich in kontinuierlicher Tradition aber auch stand mit dem, was aus dem Heidentum kam, nämlich mit der geistigen Schau, die von dort kam, was von den Druiden etwa kam. Chartres war auch ein altes Druidenheiligtum, wo man im Übrigen die Jungfrau mit dem Kind verehrt hat, schon bevor das Christentum äußerlich dorthin gekommen ist. Und diese Schule von Chartres, da waren Menschen, die diese platonische Schau oder diese platonische Inspiration noch hatten bis zu einem gewissen Grad. Aber wie dann auch sehr stark das Bewusstsein aufkam bei den führenden Lehrern dort, es muss aber eine Zeit kommen, wo einmal der rein irdische Verstand ausgebildet wird, wie es dann eigentlich in der Hochscholastik war. Da war die Hochscholastik, auch ein Thomas von Aquin, der zwar sagt, ja, in dem, was ich denke, die Gedanken sind Realien, sie sind etwas geistig Reales, aber ich kann eigentlich sie nur mehr nachbilden in meinem Innern und ich kann nur mehr sagen, aha, das stimmt aber eigentlich überein mit dem, was mir aus der Offenbarung überliefert ist. Ich kann mir Gedanken bilden, die bis zu einem gewissen Grad an das heranreichen, aber ich nehme die nicht mehr unmittelbar wahr, sondern muss in der überlieferten Offenbarung nachschauen, wie stimmt denn das mit meinen Gedanken überein. Aber das war ein wichtiger Schritt zum selbstständigen Denken. Und jetzt müssen wir das vereinigen, jetzt müssen wir das zusammenbringen. Dann dann braucht man vor diesen ganzen Widersacherkräften eigentlich keine Angst haben. Und die Möglichkeiten sind schon da. Es ist halt die Frage, wie weit die Anthroposophen zumindest als große Bewegung daran teilnehmen werden. Einzelne hoffe ich zumindest. Aber als große Bewegung hat es nicht so funktioniert. Also das heißt aber, um auf das zurückzukommen, wir werden in einer gewissen Weise zu unserem irdischen Denken dazu gewinnen, die Gedankenart der Engel. Schon, und das wird vorbereiten, dass wir überhaupt dann immer mehr ein Leben leben werden, das ähnlich ist dem der Engel, nämlich spätestens ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr so einen physisch irdischen Körper haben, sondern in Wasser, Luft und Feuer leben, ab dem Zeitpunkt leben wir eigentlich im Grunde genauso wie die Engel heute. Die leben in Wasser, Luft und Feuer, haben nicht einen umgrenzten physischen Leib. Wenn sie etwa im Wasserelement leben, na, da kann es zum Beispiel sein, wenn ich irgendwo einen See habe und man sich jetzt so ein Stück Wasserfläche anschaut, kann es sein, dass in diesem Fleckern, in diesem Quadratzentimeter Wasserfläche 80, 90, 100 verschiedene Engel ihr physisches haben. Und einen anderen Teil ihres physischen an einem ganz anderen Eckern des Sees. Ja, vielleicht in einem Fluss, der daneben läuft. Oder so. Die Engel haben ja neben der Aufgabe als Schutzengel für den Menschen durch die Inkarnationen zu führen, noch viele andere Aufgaben. Etwa auch in der Natur zu wirken. Und zu ihren dienstbaren Geistern gehören dann die ganzen Elementarwesen, die in der Natur unmittelbar die Werkmeister sozusagen sind, aber die eigentlich die formenden Gedanken für ihre Tätigkeit bringen, das sind die Engel. Ich meine, jeder Fluss, jedes Bachel, jeder See hat seinen Engel, der dazugehört, oder mehrere sogar. Also so oft sind es mehrere, die zusammenarbeiten, ja eigentlich immer. Und das sind alles Aufgaben, die langsam dann der Mensch übernehmen wird. Wir werden also noch in eine ganz andere Verantwortung für die Natur hineintreten. Als Pfleger der Erde. Denn auch wenn der Mensch sich bereits so weit geändert haben wird, dass er nicht mehr in einem irdenen Gefäß herumläuft, wird er eben noch eine Beziehung zur Erde brauchen und wird dafür sorgen müssen, sie zu pflegen. Die Naturkräfte, das heißt die Engel, die Elementarwesen, die Naturelementarwesen werden sich immer mehr zurückziehen, haben sich vielfach schon sehr stark zurückgezogen. Vielfach auch durch die Schuld des Menschen, ja, Schuld des Menschen, teilweise überhaupt dadurch, dass der Mensch auf der Erde ist und lebt, treibt er eigentlich diese Wesen aus der Natur immer mehr heraus. Und es würde die Erde viel zu früh ein toter Klotz werden, wenn nicht die Menschen diese Aufgabe übernehmen würden. Was Rudolf Steiner etwa in der Landwirtschaft gegeben hat, ist in Wahrheit eine Vorbereitung dafür, dass die Menschen diese Aufgabe übernehmen. Denn die Menschen würden ihre geistige Entwicklung nicht in rechter Weise fortsetzen können, wenn sie nicht auch, nachdem sie nicht mehr in einem irdenen Körper sind, also in einem begrenzten Körper sind, doch noch eine Zeit lang mit der Erde verbunden bleiben. Das heißt, wenn die Erde dann gleich zerstört würde, und ein toter Klotz wäre, würden sie nämlich diese Möglichkeit nicht mehr finden. Das wird also noch eine Weile dauern. Also so unmittelbar in den Elementen, hat ja Rudolf Steiner geschrieben, noch über die nächsten 2.500 Jahre, also nach diesem 6., 7. Jahrtausend, und dann aber immer noch später in den Luftschichten, in der Wärmeschicht der Erde, das muss aber alles noch erhalten bleiben und gepflegt werden durch die Menschen. Also sie werden sich gerade nämlich dadurch dann weiterentwickeln. Oder ein wesentlicher Teil wird darin bestehen, diese Aufgabe zu übernehmen für die Erde. Denn dadurch eigentlich erst nehmen sie die ganzen Früchte der Erde mit hinüber. Denn Was heißt denn das, dass wir die Erdentwicklung absolviert haben? Das heißt, dass wir wirklich alle die Kräfte, die auf Erden wichtig sind, dass wir die unserem Ich einverleibt haben, dass wir gelernt haben, diese Kräfte aus unserem Ich heraus Hand zu haben. Bis jetzt können wir das halt noch nicht so richtig, da machen es andere geistige Wesenheiten für uns. Aber bis zum Ende der Erdentwicklung müssen wir eigentlich im Wesentlichen alles, das was in den Naturkräften ist, von unserem Ich aus beherrschen können. Dem Moment, wo wir das haben, brauchen wir die Erde nicht mehr. Dann brauchen wir sie als physisches nicht mehr, weil wir sie als geistiges in uns tragen, als geistige Fähigkeit. Wir tragen dann alle Erdenkräfte als geistige Kräfte in uns. Das wird also stufenweise gehen. Jetzt, etwa mit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, müssen wir dafür sorgen, bis in das Erdelement hineinzuwirken. Das muss also gelingen bis zum 6., 7. Jahrtausend, dass wir da etwas zurücklassen, weil das können wir dann später nicht mehr. Biologisch-dynamischen Landbau können wir nicht mehr machen, wenn man so als Dunstwolke, wenn es einmal so sagen darf, herumgeistern. Da können wir nicht mehr so im heutigen Sinn biologisch-dynamischen Landbau betreiben. Aber wir können dann immerhin in die Wasserströmungen und in dieses hineinwirken und dadurch das Leben bearbeiten. Aber wir müssen vorher dafür gesorgt haben, dass das irdisch-physische, das Erdelement nicht vorher schon verfällt, sodass es eigentlich dem Leben nicht mehr zugänglich ist. Wir werden also dann im Wasser, im Luftelement, im Wärmeelement wirken und dann wird sich der Erdplanet, was das Physische betrifft, aufgelöst haben. Bis dahin. Also wenn der Mensch beginnt, auch überzugehen in diese, schon wenn er es übergehen zu beginnt ins Wasserelement, wird sich das kristallisierte physische Erdelement langsam beginnen aufzulösen. Das heißt, es beginnt auch schon sehr bald. Die Auflösung des irdischen Elements zumindest. Also wenn so in der Naturwissenschaft von Jahrmillionen und Jahrmilliarden gesprochen wird, schaut anders aus. Die Naturwissenschaft irrt sich immer wieder nur deswegen, weil sie glaubt, dass die Zeit etwas immer wie ein Takt, immer im gleichen Tempo verlaufendes ist. Ich meine, sie hat schon insofern recht, dass gewaltige Entwicklungsschritte und gewaltige Veränderungen stattfinden müssen. Und die kann man sich heute, nach den heute festgestellten physikalischen Gesetzen, halt nur in riesig langen Zeiträumen denken. Aber diese Gesetze selber werden sich verändern. Sie haben sich in der Vergangenheit verändert, sie werden sich in der Zukunft ändern. Und diese riesigen Zeitschlüsse, die sind völlig, völlig verdreht in Wahrheit. Auch in die Vergangenheit zurück, das sind Hausnummern im Grunde. Ich meine, sie sind richtig, wenn man sie auffasst als Entwicklungsschritte. Wenn man sagt, da sind sehr, sehr, sehr viele Entwicklungsschritte passiert, wenn man sozusagen die Zeit als etwas nimmt, das Entwicklungsschritte abmisst, in dem Maß stimmt es. Aber bezogen auf unseren heutigen Zeitverlauf wird es dann in unheimlich kurzer Zeit passieren. Viele, viele Schritte in ganz kurzen Intervallen gemessen an unserer heutigen Zeit. Auch für die physisch-irdische Erde wird es das bedeuten. Die wird als erstes zerfallen. Ist ja auch heute bereits sehr deutlich sichtbar, dass im Physischen etwa in der Gebirgsbildung oder so, dass da eben nicht mehr die Gebirgsbildung überwiegt, sondern der Abbau, die Erosion. Und dass die Wüstenbildung schreitet voran, also dass immer mehr das zu Staub zerfallen eigentlich der Erde. Und die arimanischen Kräfte wollen uns aber eigentlich an diesen Staub Klumpen fesseln. Das will Ahriman nämlich. Der will uns gerade im Erdelement halten. Und am liebsten wäre es dem Ahriman, dass wir so einen Zustand hätten, wo wir zwar selber keinen eng umgrenzten physischen Körper mehr hätten,